NDR1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Heute mit Christiane Staus. Moin. Und ich bin in einer Arztpraxis bei Frau Dr. Sabine Drengenberg. Und wir zwei, wir duzen uns, weil wir uns schon etwas länger kennen. Ich habe dich nämlich mal begleitet für einen Fernsehbeitrag, weil du, wie ich finde, eine super spannende, super sympathische, ganz tolle, ganz nette, ganz, finde ich wirklich, Person bist, die total spannende Sachen macht. Ich fasse mal kurz vorweg für die Zuhörer zusammen, über was wir heute reden werden. Du bist ja Hausärztin.
Ja, richtig.
Du warst bei der Bundeswehr auch.
Das ist auch korrekt, 21 Jahre lang.
Und, wie ich finde, auch extrem wichtig, eine der wenigen Palliativärzte hier in Schleswig-Holstein oder auch hier in der Region. Von denen gibt es ja nicht allzu viele. Darüber reden wir aber später noch. Vielleicht können wir einmal erstmal über deinen, ich sag jetzt mal, normalen Job reden. Du bist Hausärztin hier in Hanerau-Hademarschen. Bist du dann gleichzeitig auch, nun ist es ja sehr ländlich hier, ist es auch gleichzeitig Landarzt?
Das ist auch Landarzt. Ich bin eigentlich noch der typische, klassische Landarzt, wie die Leute ihn von früher kennen. Ich mache auch noch Hausbesuche. Das ist ja auch sehr selten geworden. Ich glaube, in der Stadt findet das kaum noch statt. Nee. Dann betreue ich auch noch Altenheime hier in der Umgebung. Ich habe also meine festen Sprechstundenzeiten und das nicht zu knapp. Also meine Praxis hat auch 30 Stunden die Woche geöffnet. Und an den Tagen, an denen ich auch noch eine Abendsprechstunde habe, mache ich in der Regel keine Hausbesuche, sondern wenn dann nur Notfallsituationen, aber der Rest der Woche ist eigentlich verplant und durchgetaktet. Mhm. Die ganzen Nachmittage gehen dann drauf für Heimbesuche, jede Woche denn so unterschiedlich und natürlich meine ganzen Palliativpatienten hier ambulant im Bereich um Hademarschen rum. Und von hier aus bis nach Meldorf ins Hospiz und von hier aus über Schenefeld bis Itzehoe Hospiz.
Ja, wir zwei, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Da hast du mal erzählt, du hast schon so eine 80 bis 100 Stunden Woche, ne?
Ja, in der Regel ist es tatsächlich zwischen 80 bis 100 Stunden, je nachdem.
Ja, das ist echt enorm, also enorm viel. Das heißt, du bist aber als Ärztin wahrscheinlich mehr als nur in Anführungsstrichen der Mensch, der Blut abnehmen lässt, der mal ein Stethoskop an Körper hält. Du musst wahrscheinlich schon auch mal ein offenes Ohr den Patienten leihen, oder?
Hier ist es ja auch so, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Das heißt, mich kennen Leute von Baby auf an. Andererseits kenne ich dann auch Leute von Baby auf an. Und durch meine vier Kinder kenne ich natürlich auch eine ganze Menge Klassenkameraden von klein auf eben. Also viele Menschen schütten mir dann schon ihr Herz aus. Das geht dann nicht nur um Bauchweh oder Schnupfen, sondern man kennt ja grob auch familiäre Angelegenheiten. Und manchmal kann man sich dann auch denken, na, die Bauchschmerzen, die kommen sicherlich nicht vom Blinddarm. Das hat vielleicht doch noch eine andere Ursache, weil Stress in der Schule, Stress in der Familie, wie auch immer ist.
Also es ist eine super wichtige Arbeit, die du machst, aber viele wollen die gar nicht machen. Warum? Also ich finde, das klingt so Landarzt, das klingt auch so wertvoll und so sinnvoll und so schön irgendwie.
Das ist auch wertvoll und sinnvoll und schön, aber der Arbeitsaufwand ist den meisten zu groß. Die jetzt nachrücken, die wollen natürlich auch ihre Work-Life-Balance, die wollen die Nachmittage mit ihren Kindern verbringen. Das kann ich auch alles gut nachvollziehen, dass sie das wollen. Und die möchten nicht, dass da sonntags morgens um 7 Patienten an deren Haustür klingeln und sagen, du kannst doch mal eben lassen.
Wie das halt so ist.
Richtig.
Wenn du jetzt also die, wir haben ja schon über deine Stundenanzahl gesprochen, wenn du jetzt nur in Anführungsstrichen, die Zeit, die du mit Hausarztarbeit verbringst, wie viel ist das dann so in der Woche mit allem drum und dran?
Also Hausarzt ist so grob 40, 45 Stunden.
Ja.
Es hängt ja auch ganz viel Bürokratie dran. Ja. Und das ist das, was die jungen Kollegen abschreckt, was für ein bürokratischer Aufwand hinter so einer Praxis steckt.
Und wenn man dann überlegt, du bist verheiratet, hast 4 Kinder, die zwar schon erwachsen sind, aber macht ja nichts, und einen Hund. Komm, haben die da noch irgendwo Platz?
Wenig, tatsächlich sehr wenig, aber die Familie ist es gewohnt, dass ich viel arbeite. Auch während der Bundeswehrzeit hatte ich ja oft Nachtdienste und Flugbereitschaft, also all sowas. Von daher kennt meine Familie, dass ich auch spät nach Hause kommen.
Das ist jetzt natürlich die perfekte Überleitung zur Bundeswehr. Da warst du 21 Jahre. Warum? Also wie ist es dazu gekommen und was hast du da gemacht?
Ich gehöre ja eigentlich zur Ärzteschwemme. Es gab mal zu viele Ärzte und tatsächlich haben viele Kollegen nach dem Examen ein Jahr lang umsonst in der Klinik gearbeitet, um die nächst frei werdende Assistenzarztstelle zu kriegen.
Okay. Von welchem Jahr reden wir da ungefähr?
88. Ah. So 88, 90, das war so die Ärzteschwemme. Mhm. Ich fing in der Neurochirurgie an. Mein Platz war mir nach dem Examen sicher, weil ja niemand Neurochirurgie machen will.
Was macht man da genau?
In der Neurochirurgie, da geht es natürlich nur um operative Sachen. In erster Linie Bandscheibenoperationen, aber auch Hirntumore, Aneurysmen, alles, was mit Nerven zu tun hat. Oder der Motorradfahrer, der so einen Plexusausriss am Arm hat und seinen Arm nicht mehr bewegen kann. Dann nimmt man dann ein paar andere Nerven, transplantiert die dahin. Was man denn so macht, das war dann 2 Jahre lang. In der Klinik gab es aber nur befristete Verträge. Mhm. Und dann bin ich irgendwie wie die Jungfrau zum Kinde zur Bundeswehr gekommen.
Wo bei der Bundeswehr und wie sah da so der Alltag aus? Weil da herrscht ja auch schon ein rauerer Ton. Da stelle ich mir ganz anderes Arbeiten vor.
Ich fing 1991 in Braunschweig an. Da gab es 5 Kasernen, 5000 Soldaten und ich. Und alle waren überrascht, nein, wir wollen keine Frau. Ich gehörte zu den ersten 5 Frauen, die überhaupt in der Truppe waren in der Bundeswehr.
Ja.
Da gab es natürlich dann logistische Probleme, die erstmal gelöst werden müssen, wie Damen-WC
und ähnliches. Ja klar, das musste dann erstmal sozusagen mehr oder weniger eingerichtet werden.
Genau, und was zieht sie denn an? Und da gab es nicht so kleine Stiefelchen.
Welche Schuhgröße hast du?
37.
Ah ja, ich auch. Guck mal.
Die weißen Sachen für den Sanitätsbereich gab es auch nur für Herren. Da habe ich dann zumindest einen Gutschein gekriegt, dass ich mich in einem Berufsfachbekleidungsgeschäft weiblich einkleiden konnte.
Immerhin hat man sich da gekümmert, ja.
Ja, die waren da sehr fürsorglich. Mhm. Ja, und das fanden die nachher gar nicht so schlecht, dass eine Frau da war. Mhm. Vom Thronfall wurde das Ganze dann auch etwas gemäßigter. Mhm. Die Herren rissen sich dann etwas zusammen.
Auch nicht schlecht.
Ja. Man war natürlich ein bisschen püppi. Und manche Soldaten versuchen dann ja auch püppi reinzulegen oder vorzuführen, was denen dann aber nicht geglückt ist.
Kann ich mir bei dir auch nicht vorstellen, dass das klappen würde.
Und man musste tatsächlich auch als Arzt, egal ob nur männlich oder weiblich, alles mitmachen, was die Truppe auch mitmacht.
Was genau hat das zum Beispiel beinhaltet?
Ja, wenn wir draußen im Gelände waren, wir haben ja auch freilaufende Übungen gemacht und all sowas, da habe ich mich dann auch so geschminkt, hier die Maschinengewehr, Munition um den Hals gebommelt und mit vollem Gepäck dann eben durchs Gelände krauchen. Ne?
Was heißt Flugbereitschaft?
Flugbereitschaft, wir haben ja hier in Rendsburg, Altdufen steht, Jagel, die Flugplätze. Mhm. Damals ja noch Transall, die ist ja nun leider nicht mehr da, den Hubschrauber und sowas. Und dort musste dann immer ein Arzt vor Ort sein, bis entweder das letzte Flugzeug gestartet oder gelandet ist. Und das konnte natürlich auch zu jeder Tages- und Nachtzeit sein.
War das auch eine über 40-Stunden-Woche?
Bei der Bundeswehr waren es ja hier insgesamt eher so 50 Stunden. Man hatte nicht so viele Dienste und die Flugbereitschaft, die wurde nicht so gut vergütet. Das durfte man lieber als frei dann abgelten. Mhm. Und das war auch ganz gut so. Mhm. Nämlich für meine Kinder hatte ich da immer viel Zeit, weil ich habe bei der Bundeswehr immer meine vollen 6 Wochen Sommerferien gehabt.
Das ist natürlich super, also klar. Aber gab es auch schon so Momente, wo deine Familie gesagt hat, Mensch, eigentlich wäre es ja schön, wenn wir dich doch öfter als einmal im Monat sehen. Also übertrieben gesagt, oder haben die sich damit einfach arrangiert?
Die Zeit, die ich mit meinen Kindern verbracht habe, die habe ich immer sehr intensiv verbracht. Und für die war es auch in Ordnung so. Ich glaube, wäre ich 24 Stunden am Tag um die rum gewesen, hätten sie mich gehasst. Aber das war alles in Ordnung so. Wir haben auch viel zusammen gemacht. Wir sind auch zusammen schwimmen gegangen oder laufen gegangen. Ich habe mit meinen Kindern zusammen Judo gemacht, 2-mal die Woche. Und dann an den Wochenenden sind wir immer auf Turniere gefahren. Mhm. Oder meine Tochter hat mich dann auch zu meinen Turnieren begleitet.
Gab es denn in der Zeit so ein prägendes Erlebnis, was du bis heute nicht vergessen hast?
Naja, was ich nicht vergessen werde, ist, dass mir praktisch meine Kinder auch mein Leben gerettet haben. Mhm. Nämlich Anfang 2000 ist ja ein Arzt verunglückt im Kosovo. Der ist ja mit dem MTW von der Brücke gefallen. Und das wäre eigentlich mein Posten gewesen.
Oh, okay.
Aber da ich ja nun gerade noch in Mutterschutz war, konnte ich ja nicht hin. Und dann musste ein Kollege einspringen. Und als ich das im Fernsehen sah, da wurde mir dann auch ganz übel. Also das war wirklich ein prägendes Erlebnis.
Ja, vor allen Dingen, wenn man sich einmal vorstellt, eigentlich wäre ich das wahrscheinlich gewesen.
Ja, ich hatte auch kurzfristig mit ihm zusammengearbeitet und wirklich ein sehr, sehr netter Mensch und sehr kompetenter Kollege und immer hilfsbereit. Und wenn man das dann im Fernsehen sieht, ganz furchtbar ist das.
Wie kamst du denn nach 21 Jahren Bundeswehr zur Hausarztpraxis dann?
Das ist eine Geschichte. Mein Vorgänger, den kenne ich auch schon, seitdem ich klein bin. Klar. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Ich war zwar erst so 5., 6. Klasse und er war dann kurz vorm Abi, aber durch die Zugfahrerei kannte man ja die ganzen Jahrgänge. Und er war auch sehr bundeswehraffin, hat auch immer in Albersdorf dann Vertretung für mich gemacht. Und wir hatten eigentlich mal so geplant, dass er sich so langsam ausklingt und ich mich so langsam einklinke, wenn ich mit der Bundeswehr aufhöre. Dann erkrankte er leider sehr schwer, das war 2004, wurde dann aber doch ganz gut therapiert, konnte dann 2005 Praxis weiterführen. Aber 2011 schlug seine Erkrankung wieder zu. Und es war abzusehen, dass er dann auch nicht mehr arbeiten konnte. Und mein Vertrag Bundeswehr endete ja Anfang Februar 2012. Und er fragte mich dann, ob ich nicht seine Praxis erstmal vertretungsweise übernehmen wolle. Das war auch so ein Ding. Am 3. Februar war mein letzter Tag bei der Bundeswehr und am 6. Februar saß ich hier in der Praxis. Ich hatte gerade mal ein Wochenende, um mich vorzubereiten. Ich wurde praktisch ins kalte Wasser geworfen. Ne? Und ich hatte keine Ahnung von Praxis. Bei der Bundeswehr gibt's keine Abrechnung. Man hat ja ein bestimmtes Klientel. Die sind ja so von 17 bis 50, 55. Man hat keine Säuglinge mit einer Bindehautentzündung. Man hat auch keine sterbende Oma dabei. Mhm. Also von der Krankheitspalette war das ja was ganz, ganz anderes.
Mhm. Und letztendlich hat sich die Krankheitspalette ja dann sowieso nochmal erweitert, nämlich als du dich entschieden hast, als Palliativärztin zu arbeiten. Vielleicht kannst du einmal erklären, was machst du als Palliativärztin?
Ja, als Palliativarzt betreut man unheilbar erkrankte Personen, deren Lebenszeit tatsächlich auf Tage, Wochen oder Monate begrenzt ist.
Und wie viele Patienten hast du? Du fährst ja zu denen nach Hause, ne?
Ich fahre zu denen nach Hause, beziehungsweise in die beiden Hospize.
Zu wie vielen Menschen fährst du nach Hause momentan? Also wie viele Patienten hast du da?
In der Häuslichkeit betreue ich jetzt so circa 18 und in den Hospizen derzeit 9.
Wieso hast du dich dazu entschieden, das zu machen? Weil es ist ja für viele, es geht ja immer um Tod, es geht immer um Sterben. Da würden viele sagen, oh Gott, nee, das wird mir zwar auch blühen, aber ich will mich damit gar nicht beschäftigen. Warum hast du dich dazu entschieden, diese Arbeit noch zusätzlich auch zu machen?
Es war eigentlich Sommer 2013. Ich hatte da mit einer Palliativschwester zusammengearbeitet. Und zwar haben wir zusammen einen Hausbesuch wirklich in der Pampa gemacht. Selbst den Postboten musste ich dreimal fragen, wo denn diese Häuslichkeit ist. Ich kam in dieses Zimmer rein zu der noch recht jungen Person. Ich glaube, sie war so Mitte 40, 50, wohnte ursprünglich in Hamburg und ihre Schwester hatte sie zu sich nach Hause geholt. Und als ich die Tür öffnete, da dachte ich, und da liegt der Tod. Die war so schwerst krank und da gingen mir so die Augen auf, was eigentlich so oft versteckt passiert und dass so wenig getan wird oder werden kann. Und die Schwester, die mit mir mit war, sie sagte dann, du weißt du was, mach einfach die Palliativausbildung. Das wird hier gebraucht und ich glaube, du eignest dich gut dafür. Und es gab niemanden hier, der diese Ausbildung hatte als Arzt. Mhm. Ja, und so kam das eine zum anderen. Die Bundeswehr, die hat mir dann die Ausbildung bezahlt. Ich hatte ja noch Übergangsbedürfnisse und noch Gelder für Weiterbildung und habe dann die komplette Palliativausbildung gemacht und abgeschlossen und bin jetzt ja seit gut 11 Jahren dabei. Und das war auch das Beste, was mir passieren konnte, weil das so gebraucht wird. Viele scheuen sich ja vor Krankheit und Tod. Das gehört aber alles zum Leben mit dazu.
Ich glaube, was viele ja nicht wissen, ist, dass wenn man also sozusagen sterbenskrank ist, diese Betreuung einem auch zu Hause zusteht, oder?
Genau, das geht über eine Koordination. Die Koordination, die kümmert sich dann, dass ein gutes Netz aufgebaut wird, also dass dann der Arzt dazukommt und ein Palliativteam. Mhm. Man braucht immer ein Team dafür. Alleine als Arzt kann man das nicht machen.
Team ist dann
Team sind speziell ausgebildete Pflegekräfte.
Mhm.
Also zum Beispiel in der ambulanten Pflege hier, die haben dann die Ausbildung Palliativarbeit gemacht, auch mit Prüfung. Und mit denen arbeite ich ja zusammen und die dürfen praktisch fast alles das machen, was ich auch mache. Also auch Spritzen geben, Infusion anhängen und was auch immer erforderlich ist.
Und dann stellt man so einen Antrag und dann bekommt man sozusagen...
Genau, dann muss die Krankenkasse das genehmigen, das tut sie in der Regel auch. Und dann besuche die Pflege und ich die Patienten regelmäßig und gucken. Es wird Symptomkontrolle gemacht. Symptomkontrolle heißt, wir fragen nach Schmerzen, nach Ängsten, Übelkeit, Erbrechen, Verdauungsstörungen. Der eine hat zu viel, der andere zu wenig. Und was gerade den Patienten so unter den Nägeln brennt, manchmal ist eine recht stabile Phase da, dann reicht denen das auch, dass man einfach mal schwätzt. Man lacht auch viel zusammen, man weint auch zusammen. Es wird nicht nur immer über Krankheit geredet.
Also ich muss sagen, als ich dich das erste Mal begleitet habe für einen Fernsehbeitrag, beziehungsweise es war, glaube ich, ein Radiobeitrag, da habe ich mir vorher wirklich überlegt, kann ich das? Also kann und will ich mich so direkt irgendwie mit dem Tod konfrontieren? Ich fand das wirklich schwierig und habe wirklich überlegt, ob ich das irgendwie mental sozusagen kann. Und als ich dann aber gesehen habe, wie du mit den Patienten umgegangen bist, so herzlich und so freundlich und so professionell und auch so nahbar und also das hat mir richtig, richtig die Angst genommen, muss ich sagen. Und das fand ich richtig schön und habe dann auch gesehen, es geht bei Palliativ nicht immer traurig zu, richtig?
Man hat oft gute Situationen. Man muss immer so die ganz kleinen Wunder rauspicken und sich darüber freuen.
Wenn dich mal irgendwas traurig macht, also wie geht man damit um?
Die Arbeit belastet mich nicht, sonst könnte ich das jetzt gar nicht mehr machen. Für mich ist es immer wichtig, dass ich jemanden gut begleite. Wir haben ja auch oft größere Wunder. Und über diese Wunder freut man sich ja auch. Man freut sich auch, wenn man jemanden gut bis zum Ende begleitet hat und der ganz friedlich gehen kann. Dann weiß man auch, dass man dem Menschen den Weg über die Brücke erleichtert hat.
Wie ist das denn? Kennst du diesen Zwiespalt oder hast du das manchmal, dass du dir denkst, eigentlich möchte ich gerne, dass dieser Mensch noch lange lebt, weil ne, wer möchte das nicht lange leben und nicht früh sterben? Und vielleicht auch zwischen, es wäre vielleicht für den Menschen aber auch besser, wenn er jetzt geht sozusagen. Also kennst du diesen Zwiespalt?
Das gibt es auf alle Fälle. Ne? Also so einige Personen, die ich dann auch länger betreue, ach, die sind mir so ans Herz gewachsen und heute habe ich auch gerade von einer gehört, weißt du was, du bist eine richtige Freundin für mich. Und natürlich weinen wir dann auch zusammen. Und aber wenn es dann alles ein gutes und ein friedliches Ende findet, dann ist das für mich auch okay, dass ich dann weiß, so hat sich die Person das gewünscht. Zwar noch nicht ganz so früh, aber es ist alles gut gegangen.
Aber jetzt bei all der Traurigkeit, die ja das Thema einfach mit sich bringt. Hast du ja auch gesagt, ihr lacht auch viel. Hast du da so einen bestimmten Moment oder so eine bestimmte Situation, die dir da so im Kopf geblieben ist?
Hab ich eigentlich sehr viele Momente. Ich kann da gar nicht so was Spezielles rauspicken. Ich betreue zum Beispiel eine jüngere Frau im Hospiz. Ihr Mann ist auch immer bei ihr. Das ist auch sehr schön. Ich mag sie beide sehr, sehr gerne. Und wenn ich Sonntagmorgen da bin und sie besuche, wir lachen eigentlich eine halbe Stunde lang. Und wir lachen auch Tränen. Und das ist immer so schön, das ist die beste Therapie für uns alle.
Was ist der Grund, dass es so gar nicht so viele Ärzte gibt, die diese Palliativarbeit machen wollen?
Erstmal ist es ja der Zeitaufwand. Und du bist 24/7 am Telefon. Und wenn man selber noch kleinere Kinder hat, dann kann das manchmal Konflikte geben, wenn du mit deinem Baby nachts los musst.
Ja, das ist ungünstig, das stimmt. Diese Palliativarbeit, wie viele Stunden kommen da nach oben drauf auf deine Hausarzttätigkeit?
Ja, so 40, 50, ne?
Alter Schwede. Machst du denn noch irgendwas anderes in der Freizeit, von der ich jetzt gerade gar nicht weiß, wann sie stattfinden soll, aber Also machst du noch irgendwas anderes außer arbeiten? Ein Hund hast du ja?
Also ich stricke ja nebenbei noch zum Ausgleich. Manchmal stricke ich dann auch für Patienten und überrasche die dann damit. Ja, ich habe vor Jahren mal einen Satz Harry Potter Pullis für eine Patientin mit ihren drei Kindern gestrickt.
Nein, ich bin großer Harry Potter Fan. Der hat es jetzt mir gleich mal stricken können.
Es kommen ja auch immer mal Nachbarn vorbei oder man sitzt dann unten im Gartenhaus, je nach Lust und Laune.
Ne? Okay, also das kommt nicht zu kurz sozusagen.
Mir reicht es auch oft. Ich bin ja viel rumgekommen, ich habe viel gesehen. Und das Gute bei meiner Arbeit ist ja auch, ich lerne ja unglaublich viele Menschen kennen, die ganzen Facetten und auch deren Angehörige. Und das, was man von denen zurückkriegt, das wiegt all den Freizeitverlust im Tüdelchen auf.
Hat dich denn der Umgang mit Sterbenden irgendetwas gelehrt? Was würdest du da sagen?
Tatsächlich wird man in bestimmten Sachen auch demütiger. Oder ich sehe nun auch so die Kleinigkeiten. Ich freue mich auch, wenn ich einen Marienkäfer im Februar sehe. Dann freue ich mich darüber. So ganz, ganz kleine Sachen. Oder Patienten, ich habe hier ja sehr reizende Patienten, die bringen mir so Kleinigkeiten mit. Angefangen von meiner Entensammlung, ne? Und oder hier so ein kleines Mitbringsel und da. Und das passt immer genau zu mir. Die Patienten sind schon sehr achtsam, was sie mir denn geben können. Also das weiß ich schon zu würdigen. Und manchmal treibt mir das dann auch die Tränen in die Augen.
Also ich finde das total schön. Und ich kann das bei dir als Ärztin auch absolut nachvollziehen. Gibt es Fragen, die Menschen dir stellen, kurz bevor sie sterben?
Es gibt Menschen, denen ja, die möchten eigentlich noch was erledigen, aber das sind mehr so innerfamiliäre Sachen. Da versuchen wir dann natürlich, diese Familien, ich weiß nicht, ob das dann immer so Streitigkeiten, Zwistigkeiten waren oder so, dass das vielleicht vorm Tod noch erledigt werden kann, nach dem Motto, der Sohn, der sich schon 40 Jahre nicht mehr gemeldet hat, sollte dann doch nochmal zu Besuch kommen. So eine Sachen. Die häufigste Frage, die dann noch gestellt wird, ist, ja, wann ist es denn soweit? Wann sterbe ich denn? Und auf die Frage kann man natürlich kaum antworten.
Wie ist das denn, wenn jemand Angst vor dem Sterben hat? Wie nimmst du dem das, dem Menschen? Oder ist das eigentlich gar nicht möglich?
Ja, wir sagen dann ja, wir sind ja auch ein Team. Ne? Wir sagen auch immer, dass wir ihm immer beistehen und dass er nie alleine ist und dass wir ihn bis zuletzt begleiten. Und tatsächlich ist es oft so, gerade in den Hospizen, dass dann bis zum Schluss jemand im Zimmer ist und die Hand gehalten wird und medikamentös so eingestellt wird, dass jemand ruhig rüberschlafen kann.
Was würdest du sagen, was bedeutet für dich als Ärztin und auch als Palliativärztin würdevolles Sterben?
Würdevoll sterben heißt für mich, dass meine Wünsche respektiert werden. Ich möchte zum Beispiel für mich bestimmen, entweder so, ich möchte bei Bewusstsein bleiben und tatsächlich meinen Übergang mit den verschiedenen Phasen miterleben. Ich kann aber auch sagen, pass mal auf, mein Leidensdruck ist zu groß, legt mich einfach schlafen. Und wenn ich dann irgendwann nicht mehr schnaufe, dann ist auch gut. Das ist für mich würdevolles Sterben. Und zwar tatsächlich die Wünsche desjenigen zu respektieren.
Glaubst du persönlich an Leben nach dem Tod?
Es gibt ja sicherlich irgendwas, was ganz spannend ist.
Das hoffe ich auch. Das wäre sonst irgendwie ganz schön langweilig. Gibt es irgendwas, was du so in deiner Arbeit gelernt hast, jetzt entweder als Hausärztin und oder als Palliativärztin, was in keinem Lehrbuch steht?
Ganz vieles auch. Höre auf deinen Bauch. Und es gibt nichts, was es nicht gibt.
Was würdest du dir wünschen, wie sollte die Gesellschaft vielleicht anders mit den Themen Tod und Sterben umgehen?
Früher hatten wir eine andere Sterbekultur. Ich selber bin ja auch in einem Vier-Generationen-Haushalt aufgewachsen mit Uroma, Oma, meinem Onkel, meinen Eltern, meiner Schwester und ich. So, und bei uns gehörte Sterben zum Leben dazu. Uroma wurde gepflegt, bis sie dann nicht mehr war. Und damals gab es ja noch zu Hause Aufbahren und die Nachbarn kontrollieren rum. Ja, ich habe meiner Uroma dann auch noch so ein Gänseblümchenkranz da in die Finger gelegt und hatte mich ein bisschen geärgert, dass sie das nicht so festgehalten hatte, wie ich wollte. Aber ich bin früh mit dem Tod in Berührung gekommen. Und das ist eben das heutige Problem. Diese Mehrgenerationenhaushalte gibt es kaum noch. die kranken älteren Familienmitglieder, die werden dann ins Heim gegeben, dann wird auch nicht mehr so häufig besucht.
Aber das stimmt, wenn du es so erzählst, dass du so groß geworden bist, dann ist natürlich der Umgang mit Tod und mit Sterben was ganz Natürliches. Dann bekommt man schon gezeigt, klar gehört das dazu. Guck mal, liegt jetzt die Oma.
Genau, die fühlt sich ein bisschen kühl an.
Kann auch nicht mehr so viel sprechen gerade. Bewegen tut sie sich auch nicht mehr so viel.
Und blass ist sie auch noch. Aber tatsächlich sind die Menschen, wenn der Bestatter die so zurechtgemacht hat, oft so mit so einem kleinen Lächeln, du wartest nur drauf, dass sie jetzt die Augen aufmacht und so. Oft ist der Anblick sowas von friedlich und dann weiß ich auch, das ist jetzt gut für mich. Ne?
Also ich finde, das sind jetzt wirklich richtig schöne und gute Abschlussworte für diesen Podcast. Ich habe gelernt, Tod und Sterben, das muss nicht immer angstbesetzt sein, das muss kein gruseliges Thema sein, das kann auch launig und lustig zugehen. Und ja, vielleicht kann auch jeder einmal bei sich gucken, an welchen Schrauben kann ich vielleicht drehen, damit dieses Thema vielleicht auch etwas Normales ist, weil es eben auch zum Leben dazugehört. Und in diesem Sinne sage ich dir vielen, vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.